Du gibst diesen Holzstab in eine kleine Flasche. Was dann passiert, hat aromatisch enorme Auswirkungen auf deinen Whisky. So zumindest verspricht es der Gründer von Soakstaves, Martin Kende. Mit seinen Soakstaves bietet er aber keine billige Alternative zu Holzchips, sondern technisch ausgefeilte Mini-Fassdauben. Aromatisiert mit Sherry, Rum oder rauchigem Whisky von Islay. Wie du mit diesen kleinen Dauben deine Whiskys verändern kannst, welcher Aufwand hinter der Produktion steckt und was die Juroren der österreichischen Version von Die Hülle der Löwen zu dieser Idee sagten, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Möchtest du die Soakstaves bei deinem Whiskys ebenfalls ausprobieren oder an einen Whisky-Freund verschenken, dann bekommst du als Hörer des Alpha Spirits Whisky Podcast einen Rabatt auf deine Bestellung der Soakstaves Box. Deinen Code hierfür findest du unter alphaspirits.com/soakstaves. Den Link, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Warte, es gibt auf dem Whisky-Markt ja zahlreiche Möglichkeiten, seinen Whisky zu Hause selbst nachreifen zu lassen. Also Holzwürfel, kleine Fässer oder auch Whisky-Sticks. Was unterscheidet da Soakstaves von den anderen Produkten?
Prinzipiell unterscheiden die Soakstaves sich grundlegend darin, dass sie sozusagen nicht nur das Holzaroma geben, sondern dass es in der Soakstaves-Box drei verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Finishing zu erzeugen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Sherry, Peated oder für Rum-Aromatik zusätzlich zu sorgen und nicht nur sozusagen die angenehmen Noten von Eichenholz, was ja prinzipiell bei den meisten Produkten, die es so am Markt gibt, der Fall ist.
Und wie ist da deiner Meinung nach so die Zielgruppe von Soakstaves? Also ist das der Whisky-Trinker, der schon einiges an Erfahrung hat, oder ist das eher so der Neueinsteiger, der ausprobieren möchte, wo die Reise hingeht?
Tatsächlich von bis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sozusagen für den, der sich schon mit Whisky beschäftigt hat und da schon die einzelnen Nuancen erkennt und herausschmeckt, ist es natürlich nochmal spektakulär, seinen vermeintlichen Lieblingswhisky, den es vielleicht nie mit einer Rumnote geben wird, dann nur mal zusätzlich zu verfeinern. Und genauso auf der anderen Seite, wenn man sagt, Whisky-Einsteiger, denen einmal zu verdeutlichen, wie groß der Einfluss vom Faktor Holz oder wie wichtig generell die Holzfasslagerung bei Whisky zum Beispiel ist.
Wie kam es denn eigentlich zu der Idee? Weil kleine Dauben zur Nachreifung auf den Markt zu bringen, ja, wie kam es zu der Idee, sowas zu machen?
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass ich selbst das Glück hatte und das Vergnügen, das war im Jahr 2000 oder 2001 damals, habe ich meine erste Whisky-Verkostung miterlebt als Besucher und war dann eigentlich ziemlich fasziniert von dem Getränk selbst. Muss dazu sagen, dass ich eigentlich vom Hintergrund her eher aus der geschüttelten Szene komme, das heißt, mich lange Zeit mit Cocktails beschäftigt habe, sprich Whisky im besten Fall in einem Manhattan Whisky Sour oder ähnliches verarbeitet habe und im Zuge einer Inventur oder von vielen Inventuren damals in Wien in der Bar, wo ich arbeiten musste, hat es bei uns eingebürgert, dass man bei Flaschen, wo verhältnismäßig wenig Inhalt war, die haben wir ausgetrunken und auf Null geschrieben, was die Inventur erstens weit lustiger gemacht hat und wir waren zweitens weit schneller fertig. Nur das Problem, was ich da entdeckt habe, dass da wirklich Spiritosen so unterschiedlich schmecken können und haben wir dann angefangen, noch mehr für den Hintergrund zu begeistern, woher das kommt. Und man landet dann eben immer wieder bei der Antwort, bei fast gelagerten Spiritosen ist es eben das Holz. Und da war immer schon die Idee, also mir ist es prinzipiell nicht wichtig, dass die Leute mehr trinken, einfach nur bewusster trinken, mit den Aromen zu spielen und einmal selbst etwas in die Hand nehmen zu können, wo man dann in den eigenen vier Wänden sozusagen das machen kann, was in Schottland, Irland, USA oder sonst was in den großen Warehouses eigentlich passiert.
Okay, wie weit hat dich da zum Beispiel auch Maker's Mark inspiriert? Weil die haben ja auch eine Abfüllung, wo die das im ganz großen Stil machen. Also Soakstaves sind ja kleine Fassdauben, die man in die Flasche stecken kann. Und Maker's Mark hatte das ja im großen Stil gemacht. Die hatten ja gleich Dauben genommen und die ins Fass mit eingearbeitet. Also nicht nur die normalen Fassdauben, die das Fass zusammenhalten, sondern da drinnen quasi so eine Art Querverstrebung gemacht mit zusätzlichen Dauben. War das eine Inspiration?
Genau, das war der Maker's Also der Maker 46, den du da ansprichst, die da angefangen haben, damals das zu machen. Und zur Inspiration komme ich gleich zurück. Aber ich muss jetzt vorweg nochmal dazu sagen, dass ja sozusagen das Holz, die Soakstaffs selbst, ja nicht aus gebrauchten Fassdaumen herausgeschnitten sind. Das wäre erstens technisch nicht wirklich möglich. Zweitens hätte ich dann nie die Möglichkeit, dem Anwender der Soakstaffs immer das gleiche Geschmackserlebnis zu geben, weil du weißt, wie schwer es ist, an Fässer zu kommen, vor allem an Fässer, die immer die gleiche Vorbelegung haben, die gleichen Aromen dann auch in weiterer Folge abgeben können. Das heißt, das Holz, da habe ich das große Glück, das über bei mir 20 Kilometer weg von einer geschützten Werkstatt beziehen zu können, das eben integrativ arbeitender Betrieb, der Menschen mit Behinderung einen marktgerechten Arbeitsplatz bietet. Und die liefern mir sozusagen die rohen Holzstäbe, die eingesägt sind. Und dann passiert durch mich in 10, 12 Arbeitsschritten das, was in Küfereien passiert, von Toasting über Aufbereitung der Fässer oder sozusagen dann in kleinem Stil, kann man dann sagen, die Soakstaffs sind dann so wie das Fass in der Flasche drinnen. Und ich glaube, wir werden dann noch darüber reden, was dann mit der Reifung, was es da auf sich hat, woher die Aromen kommen dann. Und möchte nur vorausschicken, dass das ja wirklich alles hochwertige Spiritosen und Destillate sind, die ich dann zum Aromatisieren verwende. Und zum Maker's Mark nochmal, ich habe das Glück gehabt, 2018 war das, glaube ich, einmal ein paar Wochen in Kentucky zu verbringen, da verschiedene Destillerien zu besuchen, war danach in der Kentucky Cooperage mir das angeschaut und bei Maker's Mark, die haben ja diese Private Collection, glaube ich heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man dann eben verschiedene Fassdauben selbst hineinarbeiten kann in die Fässer. Was aber sozusagen zu dem Problem führt, dass sich ja der Maker's 46 ja nicht mehr als Bourbon, als klassischer Straight Bourbon etikettieren darf.
Du warst ja auch mit deiner Idee bei der TV-Sendung 2 Minuten, 2 Millionen, also quasi das österreichische Pendant zu Die Höhle der Löwen, wie es bei uns heißt. Und ich muss zugeben, ich habe die Sendung nicht gesehen. Aber hattest du damals Investoren für deine Idee gewinnen können?
Tatsächlich, es war eine ganz spannende Erfahrung. Es ist ja tatsächlich so, dass das über diesen ganzen Bewerbungszeitraum ziemlich lange ist. Und dann hat man tatsächlich nur ein paar Minuten Zeit, seine Idee zu präsentieren. Das Feedback der Investoren war wirklich gut und hat mich bestärkt, in dem weiterzumachen. Nur der passende Investor, dem das Thema irgendwie Spiritosen, Whisky oder der da mit seinem Netzwerk weiterhelfen könnte, war bei der Aufzeichnung meiner Sendung leider nicht in der Jury. Es gibt in Österreich einen sehr bekannten Winzer, den Leo Hillinger. Das wäre meine Hoffnung gewesen, dass der auch Teil der Jury damals ist. Aber der war gerade bei der Weinlese auf einem seiner Weingüter in Südafrika. Und das wäre sozusagen der Investor gewesen, wo ich am ersten Potenzial gesehen hätte. Von dem her, Cash-Investment ist es keins geworden. Aber es gibt dann Startups, die Möglichkeit bekommen, in Zusammenarbeit mit einem der größten oder dem größten Einkaufszentrum Österreichs im Süden von Wien, wo man dann eine Startup-Village aufbaut, wo dann 2, 3 Startups, die das Startup-Ticket im Rahmen der Sendung bekommen, ihr Produkt präsentieren können. Und da war ich dann letztes Jahr im Dezember und konnte dann für einige Wochen dort die Soakstaffs eben den Kunden näher bringen und auch präsentieren.
Ich habe ja schon von manchen gehört, die dort waren, also zumindest in der deutschen Variante, also die Höhle der Löwen, und ebenfalls keine Investoren erhalten haben, dass alleine dadurch Aufmerksamkeit generiert wurde, dass sie in der Sendung aufgetreten sind und das allein schon dem Produkt zum Erfolg verholfen hat. War das bei dir ähnlich? Also dass du vor allem Aufmerksamkeit durch deine Präsenz in der Show bekommen hast?
Tatsächlich ist es so, dass man natürlich dann auf den Tag der Ausstrahlung hinfiebert, der bei mir knapp ein halbes Jahr nach der Aufzeichnung war. Und ich muss gestehen, dass ich am Tag der Ausstrahlung wesentlich nervöser war als bei der Aufzeichnung, weil man darf es ja eine gewisse Zeit lang nicht kommunizieren. Das Ganze eine Woche davor endet diese Kommunikationssperre und man darf dann Freunden erzählen, bitte schaltet nächste Woche den Fernseher ein, wenn es euch interessiert, was ich gemacht habe. Und da weiß man eben, dass da viele Leute zuschauen. Und es war dann eben der 30. November, letztes Jahr, wo das ausgestrahlt wurde, bei uns in Österreich gerade aktuell Lockdown. Das heißt, es gab kein so ein Public Viewing oder sowas, aber es waren ein sehr enger Freundeskreis bei mir eingeladen, nebenbei der Laptop am Laufen mit Google Analytics. Und da sieht man dann, wie auf einmal die Zugriffszahlen auf die Webseite steigen und dann natürlich auch ein paar Bestellungen gefolgt sind. Also von dem her war dann kurzfristig die Aufmerksamkeit schon sehr stark da auf dem Produkt, was mich erfreut. Wobei, was mich noch mehr freut, ist, dass jetzt gerade vorgestern war in Salzburg an einer Schule, wo ich auch Cocktailseminare veranstalte, und die eine Dame, die dort unterrichtet, sagt zu mir, der Fernseher ist da, hat sie lustigerweise gemeint, mit der, wo ich eigentlich sonst keinen Kontakt habe, aber selbst die hat mich dann erkannt im Fernsehen, und es kommt hinten auch immer wieder Feedback zum guten Auftritt. Und was mich noch mehr freut, ist sozusagen, dass das Produkt gut ankommt. Das heißt, wenn man sich die Bewertungen ansieht, das Feedback von denen, die das danach einmal ausprobiert haben, das ist das, was natürlich einen noch mehr bestärkt, daran zu bleiben.
Je kleiner ein Fass ist, desto schneller gibt es Aromen und Farbstoff an den Whisky ab. Und aus diesem Grund findet man immer mehr Whiskys aus kleinen Fässern wie Quarter Casks oder Octaves. Allerdings ist dies nur die halbe Miete, denn da die subtraktive und die interaktive Reifung nicht ebenfalls in dieser hohen Geschwindigkeit ablaufen, besteht die Gefahr der Überholzung von Fehlnoten oder mangelnder Komplexität. Welche Whiskys eignen sich jetzt eigentlich für Soak Staves? Weil wenn die Kunden jetzt sich deine Produkte, deine kleinen Dauben kaufen, welche Whiskys würdest du da sagen, verwende die oder verwende die nicht, um ja das bestmögliche Ergebnis zu bekommen?
Ja, prinzipiell muss ich mal vorausschicken, dass die Soak Staves ja nicht nur für Whiskys geeignet sind. Also prinzipiell, man kann verschiedenste Spiritosen finishen damit, aber natürlich durch meine Leidenschaft für Whisky war der ursprüngliche Gedanke der Soak Staves Box, Whiskys zu verwenden. Und deswegen auch die Form oder das Format der Flaschen so gewählt, dass das dreimal 0,2 Liter sind, also in Summe 0,6 Liter, weil ja bei uns standardmäßig, außer jetzt Travel Retail, die Flaschen mit 0,7 Liter abgefüllt werden. Das heißt, die Idee war, eine ganze Flasche auf die drei Fläschchen mit den Soak Staves aufzufüllen, zu warten und dann eben nach knapp 2 Wochen drei verschiedene Ergebnisse zu haben und vom Ausgangsprodukt noch etwas, wo man Vergleichskosten kann. Und von den Whiskys her, wir wissen es, dass zwar bei aller Liebe zu Single Malts, doch der Großteil an schottischen Whiskyflaschen Schottland als Blend verlässt, die ja im Regelfall einen sehr hohen Grain-Anteil haben und die ja nicht wirklich lange Zeit im Fass verbringen durften, weil es natürlich ein extremer Kostenfaktor für die Firmen ist. Geschweige denn, dass man dann noch ein zweites Fass hernimmt für Sekundärreifung. Und also prinzipiell, sage ich mal, vorrangig aus der Inspiration zu den Soak Staves heraus wäre die Idee, Blended Scotch zu verwenden oder Single Malts, die eher noch jünger sind. Das heißt, denen so diese klassische Holzaromatik noch fehlt.
Aber wie lang würdest du die dann da reintun?
Tatsächlich hängt es davon ab, vom Alkoholgehalt, weil je höher der Alkoholgehalt ist, desto schneller laugt es ja sozusagen die Aromen aus den Soak Staves aus. Wobei bei uns die meisten Blends mit 40 Volumensprozent auf dem Markt sind oder die meisten Standardabfüllungen. Und dann hängt es nur ein bisschen davon ab, wo man es lagert. Also ich gehe davon aus, dass die Leute das füllen und dann nicht irgendwo in einen kalten Keller oder sonst wo stehen haben, sondern schon bei Zimmertemperatur. Und natürlich, so wie es auch im normalen Warehouse bei der Lagerung von Fässern Luftdruck eine Rolle spielt, Temperatur eine Rolle spielt, so ist es dann auch bei den Soak Staves der Fall. Und deswegen ist auch angegeben mit mindestens 2 Wochen Lagerzeit. Ich habe schon Whiskys probiert zum Füllen, die dann eine Spur schneller die gewünschte Aromatik gehabt haben. Und es gibt welche, da muss man der Spur länger warten, Verzeihung.
Und es ist ja kein Geheimnis, also du hast es ja auch schon angesprochen, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass heutzutage viele Whiskys auf dem Markt erscheinen, die ja viel zu jung sind. Also teilweise 5- oder 6-jährige Whiskys verkaufen sich auch teilweise schon wie geschnitten Brot, obwohl sie wirklich noch viele Eigenschaften eines jungen Destillats haben. Können da Soak Staves noch was reparieren? Also quasi so das erste Hilfeset für zu junge Whiskys funktioniert das?
Also so weit aus dem Fenster lehnen, ist das erste Hilfeset zu kommunizieren, würde ich mich marketingtechnisch nicht trauen. Wobei natürlich ist es ja so, dass es Firmen gibt, was total verständlich ist, die diese langen Lagerkosten oder diese lange Lagerzeit, die Kosten, die sie dadurch haben, irgendwie kompensieren müssen. Es gibt dann eben Firmen, die haben eine Range an alten oder länger gelagerten Produkten und die füllen auch jüngere Produkte ab. Es gibt aber genauso Whisky-Destillerien, die Gin produzieren, um schnell an frisches Kapital zu kommen. Und natürlich ist es dann so, dass, weil du eingangs gefragt hattest, wer das Zielpublikum ist, sage ich mal, davon ausgehend, dass viele einfach Whisky kaufen, Whisky trinken, ohne sich am Anfang zu viele Gedanken zu machen. Die kennen halt nur diese Standard-Whiskys, weil meiner Meinung nach sich ein Whisky-Einsteiger nicht unbedingt Flaschen kauft, die etwas hochpreisiger sind, die eventuell dann schon ein Finishing-Fass gesehen haben. Und die sind halt gewohnt, Standardprodukte, okay, das ist Whisky von der Aromatik her. Und so gesehen, sage ich, Erste-Hilfe-Set, okay, ich greife das jetzt nochmal auf, was du gesagt hast. So gesehen würde ich es auch als solches sehen, weil du einfach dieses Spritige, dieses Alkohollastige, was viele dieser Abfüllungen haben, durch die Soak-Staves dann durch die Aromatik von Holz, durch die Finishing-Aromen dann sehr gut in eine andere Richtung lenken kannst, die danach für viele angenehmer empfunden wird.
Aber was jetzt auch bei Fassreifung ein wichtiger Punkt ist, ist ja auch die Headspace-Reifung, also dieser luftgefüllte Raum im Fass, weil so ein Fass wird ja nicht bis Oberkante, Unterlippe voll gefüllt mit Destillat, sondern man hat ja immer noch einen gewissen luftgefüllten Raum. Und ja, weil wir natürlich auch bei den Soak-Staves kein Fass haben, gibt es natürlich auch sowas wie Angel's Share nicht. Wie genau läuft da die Reifung durch die Soak-Staves ab? Also geben die ausschließlich Aromen und Farbe hinzu oder bauen die auch Aromen ab, was ja bei einer normalen Fasslagerung ja der Fall ist?
Mhm. Ja, wie gesagt, von diesen Headspace in den Fässern, prinzipiell ist es ja so, dass je nachdem, wo man schaut, wenn man jetzt drüben in den USA schaut, die füllen die meisten Bourbonfässer schon bis oben hin an, weil die ja sowieso einen weit höheren Angel Share haben, dem Klima geschuldet, als jetzt beispielsweise in Schottland. Und dieser Headspace entsteht ja dann eigentlich im Laufe der Lagerzeit. Und Angel Share, wie du angesprochen hast, gibt es natürlich in den Soak-Staves nicht, weil die Flaschen ja dicht sind. Und sozusagen dieser Zeitraum von diesen knapp 2 Wochen ja auch wesentlich kürzer ist. Wobei er dazu sagen muss, dass die Oberfläche der Soak-Staves von mir so gewählt wurden, dass sie im Verhältnis zu den 200 Millilitern, die drinnen sind, im Vergleich zum 190 Liter fassenden klassischen American Standard Barrel ungefähr diese Oberfläche auch haben. Und da ist es so, von der Phase her ist es so, dass das Holz, dass die Soak-Staves natürlich auch das Holz ein bisschen wie ein Schwamm wirkt, das heißt einmal etwas vom Destillat auch aufsaugen. Und ob man das dann mit dieser subtraktiven Reifung vergleichen kann, wo dann bei einem New Make diese metallischen Aromen wegkommen, da würde ich eher sagen, es ist mehr die additive Reifung dann der Fall, wo sozusagen die Holznoten der Soak-Staves diese unerwünschten oder diese sprittigen Charakteristiken oft einmal übertönen.
Und du verwendest zur Herstellung der Soak-Staves amerikanische Weißeiche, oder? Also Quercus alba?
Nein, es ist tatsächlich deutsche Eiche, die ich verwende. Oh, hat okay. Dann damit zu tun, dass es bei uns in Europa wesentlich einfach ist, an dieses Holz zu kommen. Zweitens, wobei das der wesentlich wichtigere Punkt ist, ist, dass durch das langsamere Wachstum der europäischen Eiche meiner Meinung nach im Holz wesentlich schönere Aromen dann zum Hervorbringen sind durch das Toasting, was ich dann mache.
Das ist interessant, weil durch die europäische Eiche oder deutsche Eiche bekommst du auch mehr Tannine, mehr Gerbstoff und natürlich auch mehr Farbe rein, als wenn du jetzt amerikanische Weißeiche verwendest. Aber das finde ich wirklich interessant, was du da sagst, weil normalerweise ist ja amerikanische Weißeiche, also Quercus alba, wirklich so das der absolute Standard, wenn es um Whisky-Reifung geht. Und man heute wirklich nur noch wenige Fässer findet, die aus europäischer Eiche gefertigt sind.
Da muss man aber dazu sagen, dass das eigentlich auch mit der Verfügbarkeit am Markt zu tun hat. Davon ausgehend, wenn man jetzt sagt, in Schottland liegen knapp meines aktuellen Wissensstands nach, glaube ich, 20 Millionen Fässer auf Lager in etwa. Und wenn man davon ausgeht, dass allein bei Jack Daniels, die ihre Fässer nur einmal verwenden dürfen, knapp über 4 Millionen liegen, dann bei Jim Beam auch nochmal 1 Million Fässer. Das heißt, nachdem die ihren Whisky abfüllen, muss ja das Whiskyfass irgendwo hin, ob das dann in die Karibik kommt für einen Rum, nach Mexiko für einen Tequila. Aber diese benutzten Bourbonfässer, die findet man, wie gesagt, in Schottland in jeder Destillerie. Und das ist eher, glaube ich, eine Frage der Verfügbarkeit, als dass man sagt, oder als man damals gesagt hat, was nehmen wir her für die Aromatik, wenn man denkt an die 1970er, 1980er Jahre, da war es einfach, was ist verfügbar, was ist am Markt.
Und wenn man, ja, also da gebe ich absolut recht, also Jack Daniels alleine als gewaltig große Whisky-Marke, das ist einfach unfassbar, wie viel Eichenholz oder Quercus alba, die jedes Jahr benötigen, um neue Fässer zu produzieren. Und dann ist Jack Daniels noch nicht mal die einzige Whisky-Marke in den USA, da kommen Jim Beam und alle möglichen kleineren Destillerien dazu. Aber genauso wie die ihre Fässer ausbrennen oder teilweise toasten, machst du das ja auch mit den Soak-Staves. Aber als ich mir die angeschaut habe, habe ich jetzt hier überhaupt keine so eine Schicht entdeckt, die so ganz typisch ist für Toasting oder Charring. Du toastest aber schon aus, oder? Also das ist jetzt nicht das pure Holz.
Genau. Es ist nicht das pure Holz, weil, wie du vorher richtig gesagt hast, dass die europäische Eiche ja reicher ist an Tanninen. Und wenn man sie dann anschaut, wie gesagt, wo ich damals in Kentucky war, in der Kentucky Cooperage, das ist unvorstellbar, was die für ein Lager an Holzbrettern haben. Dahinter, was da an einer Betriebsgröße an Holzbretter lagern. Und zurück zum Maker's Mark nochmal. Die lagern ihr Holz, das sie bestellen, zumindest 48 Monate wird es luftgetrocknet, weil sie eben in dieser Zeit auch Tannine abbauen, die selbst auch in der amerikanischen Eiche vorhanden sind. Das heißt, diese Lufttrocknung ist ein ganz wesentlicher Aspekt für ihre Whiskyfässer. Und ich war in ein paar kleinen Craft Distilleries da drüben, die gesagt haben, sie haben eigentlich Probleme, an Fässer zu kommen. Nicht, weil es in den USA jetzt irgendwie wenig Holz gibt. Es gibt tatsächlich in den USA aktuell mehr Eichenholz als noch vor 40, 50 Jahren, was dem geschuldet ist natürlich, dass heutzutage wesentlich weniger aus Holz gebaut wird oder als Baumaterial hergenommen wird als früher noch. Das heißt, Holz gäbe es im Überfluss, aber es gibt tatsächlich nicht so viele Küfereien. Und was Küfereien brauchen, sind eben auch die Mitarbeiter. Und wenn man in Schottland schaut, da ist der Beruf eines Küfers angesehener als jetzt bei uns, wo man sagt Pilot und Arzt, und die verdienen dann zum Teil auch mehr als bei uns, diese beiden Berufsgruppen. Das heißt, diese Faktoren spielen zusammen. Jetzt nochmal zu meiner Aufbereitung. Wie gesagt, ich bekomme das rohe Holz über diese geschützte Werkstatt. Ich muss dazu sagen, dass das ja ein nicht luftgetrocknetes Holz ist, sondern es ist kammergetrocknet. Sprich, da sind noch einige Tannine vorhanden, die ich aber nicht möchte, dass man dann vorrangig nach der Anwendung der Soak-Staves im Endprodukt dann wahrnimmt. Das heißt, diese vielen Arbeitsschritte, was ich dann mit dem Holz habe, eines davon ist eben die Tannine dann loszuwerden, ein Großteil der Tannine, bevor dann die Soak-Staves dann getoastet werden. Weil du angesprochen hast, diese typische Farbschicht, die durchs Toasting entsteht. Ich meine, heutzutage ist Toasting mittels vieler Faktoren möglich. Man kann auch mit Infrarot heutzutage schon toasten. In den USA drüben, die meisten Fässer werden eben gecharrt, also ausgebrannt. Ob das dann dieser klassische Alligator-Char ist oder nur so ein kurzer Flash-Char, das hängt dann auch natürlich von den Vorgaben der Firmen ab. Bei mir, ich habe für mich dann ein Toasting-Profil entdeckt, das über einen längeren Zeitraum mit mäßigerer Hitze funktioniert, um dann im Holz diese Aromen zu bekommen, die Soak-Staves nachher abgeben, und auch nicht mit so einer extrem großen Hitze, was sozusagen das Fehlen dieser Schicht, die du angesprochen hast, dann auch erklärt.
Was war da eigentlich für dich, weil das klingt jetzt schon, also nach sehr, sehr viel Technik, also man sieht, wenn man dir so zuhört, merkt man, dass das nicht wirklich einfach nur Holzsticks sind, sondern dass da schon sehr, sehr viel Ausarbeitung und Technik und technisches Know-how dahinter steckt. Was war so eigentlich deine größte Herausforderung bei der Herstellung von der Soakstaves?
Ja, das ist sozusagen das Danke für das, was du gesagt hast, weil die Eingangsfrage ja bei dir auch war, was die Soakstaves von anderen Produkten am Markt unterscheidet. Und wenn man jetzt einfach nur von Holzchips spricht, die man bestellen kann online, wo dann sozusagen die Dosierung nicht passt zu dem Verhältnis an Alkohol, die einfach sozusagen nur abgeschabt oder abgekratzt wurden, da sieht man, dass in den Soakstaves tatsächlich viel Arbeit drinnen steckt. Und die Schwierigkeit war wirklich herauszufinden, welche Temperatur, wie lang, wie muss ich es vorbehandeln. Da muss ich aber dazu sagen, dass zum Glück dann der erste Lockdown 2020 da ins Spiel kam, wo ich dann, nachdem, so wie wir alle, die Kellerabteile ausgeräumt hatten, Gewandkasten aussortiert hatten, mir noch genügend Zeit blieb, mich den Soakstaves zu widmen. Und das war eigentlich ein Projekt, was ich schon ein Jahr davor begonnen hatte, aber da nochmal richtig viel Zeit zu investieren und zu probieren, zu versuchen, was ist sozusagen das optimale Verhältnis von Holz zur Flüssigkeit, von Temperatur zu Holz und so weiter.
Bei der ganzen Pionierarbeit, die du da leistest, hast du da mal so das Gefühl gehabt, ich schmeiß alles hin. Also es lohnt sich einfach nicht mehr, es macht keinen Spaß mehr.
Ja, also Philipp, wenn ich dir sage, wie ich angefangen habe, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, es war im Jahr 2019, von einem Freund von mir eine Tischkreissäge zu erben und bin dann zu einem Holzhändler hingefahren, bei mir da in Innsbruck, der hat mir nur angeschaut, wo ich gesagt habe, ich bräuchte mal ein Eichenholz, und das war wirklich wie aus dem Baum mit Rinde herausgesägt, und das dann in kleinere Stücke aufzuarbeiten. Und ich habe natürlich, wenn wir über das Charring gesprochen haben, auch da probiert, mit mehr Hitze zu arbeiten. Und es war eine intensive Zeit des Kostens, des Probierens und natürlich auch des Merkens, okay, so wird das nichts. Aber weil ich grundsätzlich kein Typ bin, der aufgibt, bleibt man dran. Und ganz ehrlich, es geht um Whisky, es geht um Aromen und es ist meine Leidenschaft. Wäre es was anderes gewesen, etwas, womit ich mich beschäftigen muss wirklich und nicht ein ich darf mich damit beschäftigen, kann sein, dass die Frustrationsgrenze weit tiefer gelegen wäre.
Rum von einigen jamaikanischen Destillerien baut sein Aroma häufig auf eine Molekülgruppe auf. Das sind Ester. Die entstehen in erster Linie durch die Fermentation und erzeugen einen derart intensiven fruchtigen Duft, dass sich solche Fässer gut zur Nachreifung von Whisky eignen. Lass uns an der Stelle mal deine drei Produkte, also dein Kernprodukt anschauen. Du hast ja zu den Soakstaves, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass die mit verschiedenen Spirituosen, dass du die vorher aromatisierst und einlegst, damit diese Soakstaves, das Holz, die Aromen aufsaugen kann. Und du hattest mir im Vorfeld das Produkt mit den drei Flaschen und den drei Staves zur Verfügung gestellt. Und ich hatte die vor, ich muss jetzt lügen, ich glaube so 2 Wochen, 3 Wochen, hatte ich da einen Glenfiddich 12 Jahre reingefüllt. Also gleichmäßig verteilt auf die drei verschiedenen Produkte. Und du hast ja einmal Soakstaves mit Rum, also quasi so ein Rum-Finish. Dann hast du ein Peated-Finish, also getorft. Also das soll der Whisky rauchige Aromen bekommen. Und einmal Sherry-Staves. Was mich da interessiert hat, von welcher Destillerie, du hast ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast ja, glaube ich, gesagt, dass die Peated-Variante, also die getorfte Variante von der schottischen Whisky-Destillerie stammt. Wo hast du das her?
Prinzipiell ist es so, dass ich ja immer schauen will, dass die Aromen gleich bleiben. Das heißt, dass die Soakstaves heute, wie auch in 3 Jahren, in 5 Jahren, sozusagen, wenn man sich das Produkt Soakstaves Sherry kauft, immer das für das gleiche Finishing sorgen. 100% zu 100% wird es nie funktionieren, weil natürlich es einen Unterschied macht, welches Holz du hast, aber dass sozusagen die Spiritosen den gleichen Geschmack abgeben. Und Deswegen bringt mich es nochmal zu dem Punkt, weshalb man nicht einfach aus gebrauchten Fässern die Soaks-Defs herausschneiden kann, weil diese Fässer nie immer gleich viel von dem Aroma abgeben würden. Jetzt ist es so, dass ich mir aufgrund dessen auch entschieden habe, bei den Spiritosen, die dann für das Aroma der Soaks-Defs sorgen, jeweils einen Blend herzunehmen, also eine Mischung aus verschiedenen Produkten. Konkret jetzt beim Rum ist es eine Mischung aus Rum aus Jamaika und einem Rum aus Panama, wobei mir bei dem Jamaika eben wichtig war, dass ich dann High Ester Rum verwende und bei dem anderen eben einen Rum, der so im also ein Heavy-Bodied Rum-Style entspricht. Beim Sherry ist es eine Mischung aus zwei verschiedenen Cream Sherrys mit einem relativ hohen Peaks-Anteil, weil ich der Meinung bin, dass Leute gerne auch diese Süße haben, das heißt diese Fino-Sherrys habe ich da bewusst ausgeklammert, habe aber mit denen auch experimentiert, aber das Ergebnis mit den Cream-Sherrys hat mir dann subjektiv am besten zugesagt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, beim Peated, da ist es eine Mischung aus vier verschiedenen Single-Malt-Whiskys, die alle von der Isle of Islay kommen.
Und du hast die, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also du hast dann diese Produkte gekauft und hast dann die ganzen Staves einfach reingelegt und ziehen lassen, also quasi eingeweicht.
Genau. Ja, so könnte man es vereinfacht sagen, aber da steckt auch wieder ein bisschen mehr Technik dahinter, weil, wie wir schon angesprochen haben, was passiert eigentlich bei der Fassreifung? Alkohol laugt aus, aber Alkohol geht auch ins Holz hinein, was mit Temperatur zu tun hat, weil wie Wärme etwas ist, Flüssigkeit dehnt sich aus bei Wärme, bei Kälte zieht sich zusammen und zum Beispiel in Schottland in den Lagern tut sich ja im Winter nichts, also da gibt es eigentlich keine Reifung. In den USA, in Kentucky, deswegen auch der höhere Angel Share, den wir vorher angesprochen haben, reifen die Produkte schneller, weil du ganz anderes Klima hast. Es gibt dann zum Beispiel bei Woodford, das ist jetzt die einzige Destillerie, die mir jetzt spontan einfällt, die im Winter ihre Lager beheizen, damit da auch Reifung passiert. Weil ansonsten in den kalten Wintermonaten passiert eben nichts. Das heißt, einfach die Soaks-Defs in Alkohol einzulegen, würde nicht wirklich funktionieren und einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen, wo auf der anderen Seite der Alkohol schon so sehr viel vom Holz auslaugen würde. Und deswegen funktioniert es im Endeffekt mit Druck und Vakuum, schnell erklärt. Das heißt, so wie auch Luftdruckunterschiede bei der Fasslagerung oder Luftdruckunterschiede benutzt werden, wende ich das sozusagen im kleinen Stil dann auch für die Produktion der Soaks-Defs an.
Also bei dem Glenfiddich 12 Sherry, ja, Sherry Staves Matured, ist mir auch aufgefallen. Also das, ich wäre jetzt nicht direkt drauf gekommen, aber jetzt, wo du sagst PX, also der hat dem Glenfiddich schon so eine gewisse Schwere gegeben, also eine gewisse, ja, nicht farblich, aber aromatisch irgendwie so eine gewisse Dunkelheit. Also das war schon was anderes. Also man hat nach wie vor erkannt, es war ein Glenfiddich 12. Also das, man muss natürlich schon sagen, genau, das ist jetzt nicht zwei Wochen mit einem Soaks-Staves eingelegt, ein komplett neuer Whisky war. Also es war ich würde jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus sagen, das war zu 90% ein Glenfiddich 12 und zu 10% neue Aromatik. Gehst du damit oder genau, sagst du, das ist dann eine andere Erfahrung?
Es hängt davon ab, tatsächlich, welches Ausgangsprodukt du nimmst. Und das ist auch das, worüber wir gesprochen hatten. Du wirst nie aus einem Destillat, das von Haus aus schon nicht so gut ist mit dem Erste-Hilfe-Produkt, wie du es bezeichnet hast, etwas machen, wo bei Whisky-Auktionen dann in einer Blindverkostung viele tausend Pfund dafür gezahlt werden würden. Das heißt, es kann sozusagen nur das Grundprodukt verstärken, verbessern und aromatisieren. Weil du vorher nicht genau gewusst hast, wann du es hineingegeben hast. Wie gesagt, es kann sein, dass es bei Glenfiddich 12, der ja auch nur mit 40 Volumensprozent in der Abfüllung ist, vielleicht noch ein paar Tage benötigt, bis dann ein bisschen mehr von der Aromatik kommt. Aber Idee ist ja nicht der Soaks-Defs, dass du aus einem Produkt komplett was anderes machst. Du willst ja nicht aus einem Whisky einen Sherry machen oder aus einem Whisky mit dem Rum-Finishing einen Rum kreieren. Das soll nur sozusagen einen Anteil an der Aromen dazu bringen, um das Produkt neu erleben zu können.
Wenn du jetzt 10.000 Euro für Soaks-Defs mal zur Verfügung hättest, wie würdest du die investieren?
Sehr gute Frage. Tatsächlich müsste ich dann überlegen, aber die Antwort wäre tatsächlich dann hinsichtlich Marketing, Messebesuche und einfach das Produkt den Leuten nur ein bisschen näher zu bringen, mit denen zu verkosten und einfach dann deswegen sage, ja, nicht nur interaktiv, wo die Leute noch nichts davon begreifen oder verkosten können, sondern ich glaube, ich würde irgendwo auf ein paar große Whisky-Messen gehen, wenn die wieder stattfinden dürfen. Im Vorfeld viele Flaschen Soak-Tests mit verschiedenen Sachen füllen und dann einfach vor Ort mit den Leuten verkosten, einfach gemeinsam eine gute Zeit haben, zu quatschen drüber, über das Produkt. Das ist das, wo ich glaube, dann wirklich dieses Geldes investieren würde.
Würdest du auch neue Stile ausprobieren? Sagen wir mal Tequila-Finish oder sonst was, was jetzt zum Beispiel
Tatsächlich,
auch in der
ja.
Scotch-Industrie erlaubt ist?
Genau. Also es gibt schon ein paar Ideen in der Pipeline bei mir noch drinnen, was ich machen möchte. Tequila ist sehr interessant für mich persönlich, weil ich selbst auch ein großer Freund von Agavendestillaten bin. Nur ich bei mir im Umfeld und bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, immer wieder so Tequila um Gottes Willen diese Reaktion bekommen. Die sozusagen das Produkt nicht wirklich wertschätzen können, weil sie dann spätestens in Mitte 20 sich satt daran getrunken hatten. Und wie gesagt, mit Süßweinen hätte ich noch viele Ideen. Ich muss dazu sagen, da ich gebürtiger Ungar bin, würde mir die Vorstellung mit einem Tokaja was zu machen sehr viel Spaß machen. Aber jetzt auf den Sommer hin gibt es die Idee, an der ich gerade arbeite, eine Soakstaves Gin Edition zu machen, die jetzt prinzipiell auch die Möglichkeit bieten soll, sagen wir mal einen Barrel-Aged Negroni versuchen zu können oder mal zu schauen, wie wirkt sich eigentlich Holzfasslagerung aus bei Produkten, die standardmäßig kein Fass sind. Ich weiß schon, es gibt ganz wenig Gins, die in Holzfässern lagern und prinzipiell, weil du gefragt hast, welchen Whisky ich empfehlen würde, deswegen sage ich, es funktioniert mit vielen Spiritosen. Das heißt, man kann die Soakstaves nicht nur mit einem Whisky verwenden, sondern eben auch andere Destillate da mal einfüllen.
Ist das noch Zukunftsmusik oder ist das schon in greifbarer Nähe?
Diese Soakstaves Gin Edition ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, vorwegzunehmen, es soll in der Dreierbox eine Flasche drinnen sein, wo ein Soakstave drinnen ist für einen Gin zum Füllen und die zwei anderen Flaschen wäre die Idee, dass du so also Gin-Cocktails im Handumdrehen, ein bisschen so unter dieser Devise. Das heißt, da ist dann die Basis drinnen für einen Gin-Cocktail, wo du nur noch Gin auffüllst, in dem Fall kurz wartest und dann eigentlich so ein Ready-to-Drink Gin-Cocktail hast, den du dann wird es nicht der Drink werden, aber nur am Beispiel eines Gin Fizz dann festzumachen, dass du dann eigentlich nur noch Eis und Sodawasser benötigst. Und das ist jetzt die Idee auf den Sommer hin. Und das sollte hoffentlich mit Juli dann soweit umgesetzt sein.
Lieber Mathe, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die ganz spannenden und interessanten Einblicke in deine Soakstaves.
Ich sage vielen Dank dir für die Einladung zum Podcast teilzunehmen. Danke auch an die Zuhörer. Und wie gesagt, bei Fragen bitte gerne auch melden, falls dann nur irgendwie Fragen jetzt im Gespräch zu den Soakstaves aufgetaucht sind. Kontaktmöglichkeiten findet man sowieso über die Webseite. Dann bitte sehr gerne melden.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Marti Kende von Soakstaves. Möchtest du die Staves ebenfalls probieren, hat Marti für dich als Hörer des Eiffel Spirits Whisky Podcasts einen Rabattcode hinterlegt. Du findest ihn auf eifelspirits.com/soakstaves. Viele Grüße und bis nächste Woche.